Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, dem Christus Jesus. Amen. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Denn ich ziehe es aller Habe, ja dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht zum tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Ihr Lieben, stellt euch einmal vor, ihr geht durch die Fußgängerzone unserer Stadt und jemand hält euch ein Mikrofon unter die Nase und fragt: Haben Sie 2 Minuten Zeit? Wir machen hier eine Umfrage über das, was Menschen Hoffnung gibt. Welche Hoffnung haben Sie? Da muss man wohl erst mal schlucken. Mitten in der Stadt, im hektischen Getriebe, nach etwas gefragt zu werden, wo man zumindest spürt, das ist jetzt nichts Belangloses, was ich antworten sollte. Und vielleicht kommen einem gute Worte über die Lippen. Wichtige Dinge. Ich hoffe, dass ich meinen Arbeitsplatz behalte. Ich hoffe, dass ich und meine Familie und meine Freunde gesund bleiben. Ich hoffe, dass meine Rente mal reicht. Ich hoffe, dass alles nicht so schlimm kommt, wie man befürchtet. Ich hoffe, dass ich meinen Schulabschluss schaffe. Ihr Lieben, worauf hofft ihr? Petrus schreibt in seinem ersten Brief an seine Gemeinden: Seid alle Zeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch nach der Hoffnung fragt, die in euch ist. Seht, die ersten Gemeinden haben auf die Frage vermutlich recht schnell eine Antwort gefunden. Und sie haben gesagt: Wir hoffen, dass Jesus wiederkommt. Wir warten darauf, dass Gottes Reich anbricht, für alle sichtbar. Und sie haben ihre Hoffnung ins Gebet genommen. Maranatha, unser Herr, komm, haben sie gerufen. Und die Bibel endet mit dieser Verheißung und diesem Gebet. Die letzten Worte der Offenbarung: Es spricht der, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Und die Gemeinde antwortet: Amen, ja, komm, Herr Jesus. Sieht aber, schon im Neuen Testament hören wir auch, dass diese Antwort innerhalb der Gemeinde an Selbstverständlichkeit verloren hat. Wenn Glaube und Hoffnung auf Wirklichkeit treffen, dann haben sie oft einen schweren Stand. Brennend wartete man in Jesu Generation und in der ersten danach darauf, dass er wiederkommt und sein begonnenes Werk vollendet. Hatte er nicht selbst gesagt: Es sind welche hier, die werden den Tod nicht sehen, bis der Menschensohn kommt in königlicher Macht? Und vertraten nicht alle Apostel die Meinung, dass es nicht mehr lang dauern wird, bis Jesus wiederkommt? Und dann? Schon sehr früh gab es die ersten Märtyrer, die ihren Glauben mit dem Leben bezahlten. Da hoffte man, die sind was Besonderes. Die wird Gott auferwecken, das muss er doch. Aber dann starben die ersten in den Gemeinden an Krankheiten. Und weil sie alt waren. Und es folgten mehr und mehr. Bald war eine ganze Generation verstorben. Wen wundert es, dass Leute außerhalb der Gemeinde zynisch fragten: Wo bleibt denn die Verheißung des Kommens eures Messias? Alle, die euch davon erzählt haben, sterben weg und es bleibt alles beim Alten. Und in der Gemeinde quält die Frage auch viele. Ihr Lieben, der Tod scheint uns bis heute die größte Infragestellung der Verheißungen Gottes. Vermutlich auch deshalb, weil er all unseren Erfahrungen entzogen ist. Hier sind wir am Ende. Und wer könnte uns sagen, berichten, bezeugen, dass Gott es nicht auch ist? Dazu müsste einer von den Toten aufstehen. Einer, den wir kennen, dem wir glauben und der es uns am besten ins Gesicht sagt. Aber so sind wir hier ganz und allein auf ein Wort angewiesen. Auf die Botschaft von der Auferweckung Jesu. Auf eine Hoffnung, die so ganz ohne Vergleich in unserem Leben ist. Da ist einzig die Verheißung, dass Christus mit uns und seiner Welt noch nicht am Ende ist. Dass er kommt und dass unsere Verstorbenen geborgen sind in ihm, schon jetzt. Dass sie leben. Sich daran festzumachen, fällt wirklich oft nicht leicht. Und angefochten bleibt dieser Glaube vermutlich immer. Was dürfen wir hoffen? Oder sollte man besser fragen, was wagen wir uns zu hoffen? Nur das, was wir selber in Händen haben, was wir selber schaffen könnten, zumindest wenn alles gut geht, endet unsere Hoffnung an unseren menschlichen Möglichkeiten und zerschellt, wenn sie sich einfach nicht verwirklichen lassen wollen. Oft scheint es so. Unsere Hoffnungen sind klein geworden, zurechtgestutzt, der Wirklichkeit irgendwie angepasst. Vernünftig nennen wir sie dann gerne, weil das so gut aufgeklärt und nüchtern klingt. Vielleicht backen wir kleine Brötchen in Sachen Hoffnung auch, weil wer groß hofft, auch groß enttäuscht werden kann. Und wer nicht groß hofft, nicht groß enttäuscht. Seht, aber andererseits gibt es ja noch große Hoffnungen, aber ganz anderer Art. Think big, denk groß. Dieser Gedanke scheint in die Wirtschaft abgewandert. Da gibt's noch die großen Visionen von neuen Märkten, neuen Waren und Dienstleistungen. Steve Jobs mit seinem iPhone, Google mit der Vision der weltweiten Vernetzung von Menschen und Datenströmen, von Big Data, der Idee, dass Algorithmen uns, unsere Wünsche, sogar unser zukünftiges Verhalten einmal besser voraussehen, als wir selbst können. Du erforschst mich und du kennst mich. Stehe ich auf, so weißt du es. Du kennst meine Gedanken von fern. Was einst ein Gebet war, der Beginn des 139. Psalms, klingt heute in ganz anderen Zusammenhängen. Was vor 70 Jahren George Orwells Horrorvision für 1984 war, Big Brother, und seine Warnung vor einer selbst die Gedanken kontrollierenden Diktatur, das hat sich heute das Gewand gesteigerter Lebensqualität und einer lukrativen Geschäftsidee gegeben. Und sie funktioniert. Die Hoffnung des Silicon Valley beginnt Wirklichkeit zu werden. Seht aber, das alles ist ja weit weg. Obwohl wir an unseren PCs und Smartphones kräftig mitmischen und mitgemischt werden. Die eigenen Hoffnungen sind aber doch noch viel kleiner, überschaubar, angepasst und begrenzt. Bei Licht besehen ist die des Silicon Valley das allerdings auch. Sie zerbricht, wenn der Strom ausfällt. Oder irgendetwas die Datenströme hemmt. Naturkatastrophen, Kriege oder einfach die Endlichkeit von Ressourcen und Mensch. Klein bleiben unsere Hoffnungen immer, wenn sie an uns und dieser Welt, wie sie ist oder wie wir sie gestalten könnten, hängen. Seht, wenn uns die Bibel aber eines lehrt, dann doch eine große Hoffnung. Weil die Menschen der Bibel von Gott groß denken, kann ihre Hoffnung nicht klein sein. An ihn hängen sie ihre Hoffnung. Sie haben sie sich nicht selbst gemacht, sie haben sie geschenkt bekommen. Und aus dem Mund und der Feder derer, die keinen Grund mehr zur Hoffnung hatten, sind sie bis zu uns herübergekommen. Sie erzählen uns, und wir hoffen doch. Auf Gottes Wort hin hoffen wir doch. Und fand die Hoffnung nicht immer wieder Nahrung in Erfahrungen? Ja, in brüchigen Erfahrungen ganz gewiss. Aber eben in Erfahrungen, die die Sehnsucht stärker machten, als der Resignation das Feld zu überlassen. Befreiung aus Not verheißt ihnen das Ende aller Not. Bewahrung verheißt ihnen die endgültige Rettung. Heilung verheißt ihnen endgültiges, völliges Heil. Und das Wunder der Liebe nährt die Hoffnung auf ein Ende aller Unversöhnlichkeit. Was dürfen wir hoffen? Ich habe das Elend meiner Kinder gesehen. Ich habe ihre Schreie gehört. Und ich nehme wahr, wie geknechtet sie sind. Darum mache ich mich auf, um sie zu retten. So hört Mose Gott aus dem brennenden Dornbusch sprechen. Und er macht sich auf, um diese Verheißung weiterzugeben. Und auf ein Wort hin beginnt eine Befreiungsbewegung, die ein ganzes Volk aus der Sklaverei führt. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Werdet nicht wieder Knechte anderer Mächte. So schreibt Paulus seinen Gemeinden. Und auf ein Wort, ein Versprechen hin, beginnen Menschen ihr Leben zu verändern. Was dürfen wir hoffen? Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt, sagt Petrus. Denn Gott verheißt bei Jesaja, siehe, ich schaffe den Himmel neu und die Erde neu, sodass man der Alten nicht mehr gedenkt. Sieh, daher kommt ja der Einsatz der Christinnen und Christen für Gerechtigkeit und Recht auf der Erde. Er ist ja weit mehr als rein politisches Engagement. Er ist Ausdruck unserer Hoffnung, in der wir Gott entgegenarbeiten. Denn er hat uns ja nicht in Unkenntnis gelassen über die Welt, die er sich wünscht. Seine Gebote sind doch nichts anderes als auch die Blaupause der neuen Schöpfung. Und alle Bilder vom neuen Himmel und der neuen Erde sind Bilder einer geheilten Schöpfung. Was dürfen wir hoffen? Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her, die sagte: Sieh da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, auch kein Leid, kein Geschrei und kein Schmerz wird mehr sein. Ihr Lieben, größer hoffen geht nicht. Der Tod wird nicht mehr sein. Dieser verdammte Schuft, der aller Hoffnung ein Ende macht, die sich allein in dem Leben, das wir kennen, in die Höhe schwingt oder in die Tiefe steigt, sich aber am Ende immer im Kreis dreht, bis der Schnitter Tod alles dahinrafft, dieser Schuft hat verloren. Der Tod wird nicht mehr sein. Unser Leben keine Sackgasse. Der Gang auf den Friedhof, den viele von euch im vergangenen Kirchenjahr gehen mussten, nicht das letzte. Der Tod wird nicht mehr sein, sagt die Hoffnung. Und der Glaube sagt, er ist nicht mehr. Um des auferstandenen Christus willen, er ist nicht mehr. Ja, es wird noch immer gestorben und geweint. Menschenleben sind noch immer geplagt von Leid und Geschrei und Schmerz. Aber der Tod ist nicht mehr das Ziel unserer Wege. Er vernichtet das Leben nicht. Er bringt die Liebe nicht zum Schweigen. Und er verdammt nicht alles Hoffen zur Vergeblichkeit. Sie darum mahnt und darum tröstet uns die Bibel. Wenn Christus eure Hoffnung ist, dann hört auf, dem Zukunft zu geben, was Gott zur Vergangenheit erklärt hat. Hört auf, dem Zukunft zu geben, was Gott zur Vergangenheit erklärt hat. Beweint nicht eure Endlichkeit, sondern freut euch, dass eure Namen und die Namen eurer Lieben im Himmel geschrieben sind. Dient nicht weiter dem Tod und seinen Gesellen. Lasst Gerechtigkeit wachsen unter euch, denn der hat Gott Zukunft geschenkt. Lasst euch den Glauben nicht nehmen. Werft euer Vertrauen nicht weg, es hat eine große Belohnung. Haltet an der Hoffnung fest, denn treu ist, der sie euch verbürgt. Mehrt die Liebe unter euch. Denn wo die Liebe wohnt, da ist Gott. In diesem Glauben, in dieser Hoffnung und in dieser Liebe sind wir alle vereint, untereinander, mit Gott und mit unseren Verstorbenen. Denn so sehr sie die Welt, die wir kennen, verlassen haben, leben sie in Gottes Kommender schon jetzt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.